Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen beim Klartext am Aschur-Tag auf Radio Kanal 3, aschur.ch und als Podcast dort, wo man Podcasts hören kann. Jede Woche mit einem Gast, der etwas zu erzählen hat. Heute eine Frau, die sich seit vielen Jahren sich mit etwas Elementarem beschäftigt, nämlich mit dem Essen. Sie ist unter anderem Kulinarik-Journalistin für verschiedene Magazine und Medien, unter anderem auch für die Hauptstadt Bern, das Online-Magazin, wo sie seit neuestem einen Gastro-Newsletter schreibt, der sogenannte Gastrobrief. Aber es ist noch viel mehr über alles. Das reden wir willkommen im Klartext, Claudia Salzmann.
Ja, hoi, merci für die Einladung, habe mich gefreut.
Sehr gern. Immer die gleiche Einstiegsfrage stellen all meinen Gästen. Die Sendung heisst Klartext. Wo müsste man mehr Klartext reden im Leben?
Ich finde, dass die Leute mehr über ihren Lohn sollten reden, alle zusammen. Weil die still werden, die haben einen hohen Lohn. Und es wäre eigentlich wichtig, dass man ein bisschen Transparenz hat, auch in den Teamsinnen, dass die Leute eben ihren Lohn auch bekannt geben.
Mhm. Hättet ihr in euren Teams das nicht erlebt, wo ihr früher eingeschafft?
Nein, aber nicht so. Ich habe meine Löhne immer mit Kündigungsandrohungen aufgedrückt und so. Und habe aber auch immer transparent gesagt, was sie verdienen. Und rede eigentlich auch jetzt darüber. Also die Tamedia zum Beispiel zahlt sehr gut, finde ich. Kann man sonst sagen, über so, was man will. Mhm. Nein, den Teams nicht so. Man hat dann aber auch gemerkt, die in einer Runde gehst ein Bier trinken zusammen und dann die eine Runde still werden, sind die, die eher viel verdienen und die wenig verdienen, die ja, haben dort an den Tischen weitergeredet und die anderen halt nicht. Dann hast du auch ein bisschen gewusst, wie etwa das Verhältnis ist.
Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1983 auf die Welt gekommen. Ihr seid im Emmental aufgewachsen und zwar auf einem Bauernhof in Eggiwil. Ihr habt zuerst angefangen, in der Druckerei zu arbeiten. Ich glaube, ihr habt das KV gemacht mit Berufsmatur, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dann seid ihr aber sehr schnell in Journalismus. Ihr habt für ganz viele verschiedene Medien gearbeitet. Ihr seid bei der NZZ gewesen. Dann sehr lange bei der Berner Zeitung, eben Tamedia. 13 Jahre lang habt ihr mehrheitlich im Online-Bereich und Multimedia gearbeitet. Dann seid ihr aber eben für verschiedene Magazine als Freischaffende gewesen, Gastromagazine und Medien, wie zum Beispiel Falstaff oder immer noch schreibt Gomio, Salz und Pfeffer und jetzt eben auch für die Hauptstadt. Ihr habt vor etwa einer Woche bekannt gegeben, dass ihr künftig als Storytellerin für Restaurants werden arbeiten. Über das reden wir dann sicher, was das genau ist. Ihr seid Host von einem Podcast, Henkersmahlzeit. Da reden Leute darüber, was sie als letzte Mahlzeit würden essen. Und dann kocht ihr das, glaube ich, zusammen. Und in wenigen Tagen erscheint euer Kochbuch, das Bern Koch. Buch. Und auch noch ganz etwas anderes, was ihr auch macht, ihr seid Kommentatorin beim IB-Fan-Radio Gelb-Schwarz. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Ich habe nur mal schnell wegen der Druckerei, ich habe bei einer Schneepflug- und Schneefräsenbude meine Lehre gemacht. So eine typische Schrüble-KV-Lehre und bin dann zu Heidelberger Druckmaschine.
Schneepflugmaschine?
Genau. In meinem Dorf hat es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten gegeben, um eine KV-Lehre zu machen. Ich wäre gerne zu einer Bank, aber die haben wir nicht wirklich wollen. Und dann bin ich eben bei Zalk gelandet. Das war übrigens auch ein Weltmarktführer. Und in diesem ersten Lehrjahr hatte der Schnee angegangen. Ich war echt die ganze Zeit am Telefon. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so zurückschaue, bin ich immer in serbelnden Branchen. Eben Schneepflüge, man heute schneit es nicht mehr wirklich, einen Offset-Druck. Niemand druckt mehr und dann im Journalismus.
Ja.
Ich habe es vollbrecht.
Seid ihr so ein bisschen der Todesengel, Claudia? Claudia Salzmann, Todesengel.
Nein. Ich weiss es nicht. Nein, aber ich meine, das ist ja eine Branche, wo man sich immer bewegen muss. Das ist schon sehr spannend.
Und habt ihr denn etwas in dieser Schneepflug-Firma gelernt, die ihr jetzt auch brauchen könnt?
Ja, Französisch. Also das Schulfranzösisch, das man ja bis dann hat, ist eigentlich ja nicht wirklich tauglich. Auch wenn wir immer im Sommer sind wir an Neuenburgersee in Ferien und dort hat man eigentlich im Dorf Französisch geredet. Aber man ist natürlich dann mit den Deutschschweizer Gielen rumgehangen, die hat dementsprechend nichts gelernt. Und dann haben all die verrückten Kunden angerufen, weil die Schneepflüge und Schneefräsen nicht haben funktioniert. Und dann habe ich Französisch gelernt. Super.
Gut, und das könnt ihr jetzt auch brauchen, wenn ihr irgendwie in welche Restaurants geht?
Ja, also jetzt während der Tamedia, ehrlich gesagt nicht, weil ich ja meistens in Bern unterwegs war und wir sind ja schon nach vor Sprachgrenzen und im einzigen bilingen Kanton. Aber jetzt kann ich es wirklich brauchen. Ich habe später auch noch Spanisch gelernt. Das kann ich jetzt auch. Also die Sprachen sind viel mehr da, seit ich als freie Journalistin in der ganzen Schweiz unterwegs bin.
Ihr seid jetzt eine Storytellerin für Restaurants. Was heisst das genau?
Das heisst, dass, also mir ist eben aufgefallen, dass immer mehr so Gastro-Journalismus-Stellen, die gibt es nicht mehr so bei Tageszeitungen. Aber die Restaurants, die haben eigentlich Geschichten zum Erzählen. Sie selber sehen Geschichten manchmal nicht so, weil sie das Gefühl haben, ja, wir sind ja einfach hier am Schnibbeln und am Krampfen und so. Und ich möchte gerne die Geschichten für sie erzählen.
Jetzt, ihr seid ja eigentlich Journalistin, eine sehr erfahrene Gastro-Journalistin. Jetzt wechselt ihr quasi Zeiten wechseln, oder? Weil jetzt macht ihr in dem Sinne nicht Journalismus, sondern eben im Auftrag von diesen Leuten, von diesen Weizen, von diesen Gastrobetrieben Geschichten erzählen.
Ja, genau. Das ist ja auch ein bisschen verpönt. Also ich kann mich noch erinnern an mein Bachelorstudium in Winterthur, hat es immer geheissen, also wir machen hier Journalismus oder Kommunikation und Marketing ist ganz etwas anderes. Und wenn man mal hat Zeiten gewechselt, hat man nie mehr zurück dürfen.
So, das ist aber auch ein bisschen anderes Wort, oder? Das ist, habe ich das Gefühl.
Mir dünkt es auch. Ich habe es bei einer Kollegin beobachtet, die hat, jetzt, glaube ich, zweimal hin und her gewechselt. Aber je nachdem, was man für eine Stelle angeboten bekommt, nimmt man die natürlich. Ich glaube, sie ist nicht mehr, die Wände sind nicht mehr so viel dick in dem Sinn. Aber ja, eigentlich ist es ein Seitenwechsel, kann man so sagen. Schlussendlich geht es aber um das Gleiche, nämlich eine Geschichte zu erzählen.
Ja. Längt es dann nicht mehr, oder? Wenn man ein gutes Restaurant ist und das einfach mal gesagt wird und sich immer wieder beweist, so Mund-zu-Mund-Propaganda, ist das nicht genug?
Doch, das ist auch sehr wichtig natürlich, aber je nachdem, oder jetzt weiss nicht, wie hier Bio funktioniert in Bern, gibt es dann so Bubbles, sage ich jetzt mal, dann gibt es so der Alternativ-Bubble, die würden dann nie zu den Bürgerlichen essen und so weiter. Ich habe das Gefühl, auch das Restaurant kann ja da auch ein bisschen mitbestimmen und eben Leute erreichen, die sie noch nicht kennen.
Ja.
Auch mit halt Geld in die Finger nehmen und Google Ads schalten und solche Sachen, habe ich das Gefühl, kann man wirklich noch mehr Leute finden. Weil ein volles Restaurant heisst ja nicht, dass man Geld verdient.
Das ist eine sehr harte Branche. Wenn ihr jetzt einen Auftrag bekommt von einem Restaurant, wo ihr wisst, dass das Essen so lala ist, was macht ihr?
Ich habe mir das überlegt. Ich weiss es nicht. Es ist bis jetzt noch nicht passiert. Also ich habe erst gestartet und habe auch auf einen Kunden und sonst einfach Aufträge für Texte, die ich schon hatte. Ich glaube, ich würde dort nicht auf meinen Kanal, also ich habe so verschiedene Abo-Päckchen geschnürt, ich würde glaube dort nicht auf meinen Kanal Sachen teilen, zum Beispiel. Das wäre auch eine Konsequenz daraus. Ich finde auch nicht, dass ich dann mit, also da braucht es auch ein bisschen Diskretion, dass man nicht checkt, wer meine Kunden sind in dem Sinn, oder dass man dort auch ein bisschen im Hintergrund bleibt. Das ist ja sonst als Journalistin überhaupt nicht so. Oder man hat ja wie gern, wie der Name unter dem Text steht und wird dann fast ein bisschen verrückt, wenn er falsch geschrieben ist und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ganz andere Rolle, die ich jetzt habe. Also, es dreht sich zum Glück auch nicht um mich, es dreht sich nachher einfach um die Köche und die Sommeliers und die Patissiere und so. Oder? Und dann kann man gut halt im Hintergrund bleiben.
Ihr seid schon sehr lange Gastrojournalistin. Ist eigentlich Kulinarik-Journalistin und Gastrojournalistin das Gleiche? Ich habe beides gelesen bei euch.
In Bern hat man mich Gastrojournalistin geschumpft. Da habe ich mehr News gemacht aus Restaurants. Und dann habe ich auf Zürich gewechselt zum Tagi- und Sonntagszeitung. Und dort habe ich weniger über Menschen und mehr über Gerichte und Produkte geschrieben. Und ich glaube, das ist Kulinarik. Dass es mehr, noch ein bisschen mehr im Tower spielt, als jetzt unbedingt bei einem Menschen oder ihrer Küche.
Ja, ihr habt sehr viel Erfahrung, eben schon wirklich 13, 14, 15 oder sogar längere Jahre, wo ihr in diesem Beruf seid. Wie hat sich das entwickelt, zu gehen essen? Was hat es da so vielleicht die grossen Entwicklungen, die wir vielleicht, die uns nicht so mit dem befassen, gar nicht so mitbekommen? Was für eine Entwicklung hat da stattgefunden?
Ich glaube, es ist eine Rückbesinnung auf die Regionen und die Saisons. Also, irgendjemand hat mich mal gefragt, hey, hast du nicht die Schnauze voll, immer darüber schreiben, dass das Rüebli regional und saisonal und so ist? Und nein, habe ich nicht. Ich will das immer wieder erzählen. Vielleicht liegt es auch, blöd gesagt, an meiner Herkunft, weil ich habe meine Mutter aber hat gesagt, geh mal Tomaten holen. Bin ich die nicht im Kühler geholt, sondern im Garten aus. Am liebsten bin ich aber mit einem Aromat übergegangen, also gerade vom schönen Sonnenwarm vom Busch gepflückt und noch so gegessen. Nein, ich habe das Gefühl, es ist den jungen Leuten, die jetzt nachkommen, ist es wichtiger, dass sie eben entweder kleine Beizli haben, dass sie ihre Produzenten kennen und da ist dann auch die Grenze, wie viel erzählst du dem Gast? Weil die Leute wollen einfach essen und fertig. Oder haben ein Date und wollen einen Anglehrer kennen und nicht jetzt noch den Namen vom Cousin, vom Mascarpone-Hersteller wissen, oder? Ja. Und mir kann man da recht viel erzählen. Ich finde das auch immer spannend. Eben, es sind immer Menschen hinten dran. Und je länger sie schreiben, desto mehr rutsche ich aufs Land. Also, es ist, ohne unsere Produzenten und Bauern und Käser und Metzger und was wir alles brauchen, würde eigentlich gar nichts laufen in unseren Restaurants. Das ist schon sehr spannend.
Es gibt ja immer so Moden auch bei den Zutaten, oder? Als ich Kind war, ist irgendwie plötzlich der Mascarpone aufgekommen, wegen Betty Bossi. Dann hat es überall Mascarpone, Tiramisu gegeben. Dann irgendwann ist mal die Mode gekommen mit dem, Aceto, mit dieser Aceto-Creme, die man überall dann noch auf den Tellerrand hat. Dann irgendwann ist irgendwie die orientalische Küche gekommen. Einfach, dann Sauerteigbrot. Einfach, es gibt wie so Moden, oder? Matcha. Ja. Plötzlich hat es überall Matcha. Genau, sie rollt die Augen. Was ist denn jetzt im Moment gerade so in?
Also, mir ist auch noch aufgefallen, wenn ihr jetzt so redet, eine Weile hat es überall Schweinebauch gegeben.
Ja.
Oder? Eigentlich Speck am Stück. Und ich meine, das ist ja fantastisch. Ich meine, früher hat man ja einfach zu viele im Restaurant bekommen und jetzt bekommt man echt den Schweinebauch gesuweidet für, weiss doch nicht, 24 Stunden. Absolut grossartig. Man braucht etwa nicht mal mehr ein Messer, so zart ist das dann. Was mir auch auffällt, ich hätte jetzt gedacht, dass die veganen Speisen noch ein bisschen mehr an Aufwind bekommen. Ich habe vor, ja, was ist das, 12 Jahren habe ich einen veganen Selbstversuch gemacht und habe dort den Swiss Press Award im Online gewonnen. Und das war dann revolutionär gewesen, oder? Dann musste man suchen. Mir ist einfach aufgefallen, dass es viele Medienmitteilungen hat zu veganen Sachen gegeben. Und ich habe das gemacht. Aber eigentlich hat es ja jetzt nicht so an Fahrt aufgenommen, wie man das hat gedacht. Und Hanni Rützler, so eine Trendforscherin, die sagt auch, ja, das ist Vegan Mania. Die Leute sind extrem laut in den Medien, aber de facto, ich meine, ich kenne nicht viel wirklich Veganer.
Oder? Das ist richtig.
Das sind wirklich also nicht vernachlässigbar und es ist auch wichtig, dass man das macht. Aber man sieht jetzt zum Beispiel auch beim Daniel Humm in New York, wo ja sein Restaurant auch wieder auf normal getrimmt hat und wieder Fleisch serviert. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieser Trend ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt, aber es ist einfach kompliziert. Und seien wir ehrlich, Ankelkäse, schon sehr fein.
Habe ich mich eben fragen, was ist denn so euer Lieblingsessen?
Das ist eine Frage, die würde ich, glaube ich, jeden Tag etwas anders beantworten. Ich kann sonst sagen, was ich zum Zvieri sehr gerne esse, regelmässig. Das ist ein gutes Stück Brot mit Senf drauf, dann Greyerzer und Essiggurken.
Also einfach so ein klassisches Käse-Sandwich.
Also der Endkoch hat mich dann so gefragt, ob ich schwanger sei. Nein, bin ich nicht. aber das ist echt, irgendwie macht mich das glücklich, das Salzige dann mit dem Brot und das Essige ja eh gern. Nächste Woche organisiere ich eine Pickle-Party mit Freundinnen, die auch gerne so pickelte Sachen haben. Das kann man dann ad absurdum, kann man dann die Geschmäcker irgendwie zelebrieren.
Aber das ist zum Beispiel etwas, was man viel mehr jetzt macht, oder? So, auch so Sauerkraut und das ist schon auch etwas, was jetzt eben zum Beispiel getrennt ist.
Und der Sauerkabis ist ja eigentlich eine milde Variante vom Kimchi, wo wir haben. Ich finde das unglaublich fein. Ja, zu meiner Kunst, weiss ich noch genau, sind wir im Kemmeriboden-Bad gewesen. Und dann habe ich mir eine Berner Platte gewünscht als Konfessen. Das ist so etwas Feines.
Und auch noch mit Meerenken und so und Nidlen am Schluss.
Ja, klar.
Das gehört ein bisschen dazu, oder?
Unbedingt. Also wenn man dort ist, ja, unbedingt. Ja. Dort habe ich auch mein erstes Geld verdient, übrigens. Mit Kaffeeschnaps ausschenken, mit auch 13 oder so. Das dürfen wir heute nicht mehr. Ich glaube, dort hat auch ein bisschen meine Liebe für die Gastronomie angefangen, habe ich das Gefühl. Weil das hat mich irgendwie echt cool gedacht. Ich meine, ich war ja auf diesem Bauernhof. Oder? Mein Papa hatte Säule und der Onkel hatte Kühe. Und dann hat es einfach noch meine Geschwister gegeben und einfach mein Vater und die Familie nebenan, also meine Eltern. Und viel mehr Leute hat es dort nicht gegeben. Dann bin ich in den Landgasthof, das kamen in Bodenbad. Es hat unglaublich viel Ausflügler gehabt. Das hat mir einfach gefallen.
Ja. Wir reden gerade darüber, wie auch die Liebe zur Gastronomie ist entstanden. Wir kommen schon zu unserem ersten Lied. Ich sage ja immer, all meine Gäste sollen Lieder mitnehmen, die irgendwie, also im besten Fall natürlich gefallen, aber wo sie vielleicht auch etwas dazu können sagen, warum das ihnen gefallen. Das erste, was ihr habt mitgenommen, ist Santé vom Stromae. Warum?
Wir haben das, ich habe ein Jazzgrüppli, auch mit vor allem Journalistinnen, und das haben wir dort gehört, in einer Hütte, irgendwo, wo wir echt sind, jassen. Und das ist echt so ein Lied, das mich daran erinnert, auch, dass eben nicht alle Leute genug Geld haben, dass es nicht allen Leuten genug gut geht und dass man ein bisschen mehr, sag jetzt mal, devot sein und sein Leben einfach schätzen und nicht immer das kleinste Haar in der Suppe suchen und motzen.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Willkommen zurück beim Klartext, heute mit der Gastrojournalistin Claudia Salzmann. Claudia Salzmann, ihr habt vorhin gesagt, eben, ihr habt dann angefangen, ihre Beine zu arbeiten und dort angefangen, Kaffeeschnaps ausschenken. Und dort sind vielleicht so ein bisschen die Liebe zum Gastro, zu dieser Welt entstanden. Und als Kind auf dem Bauernhof, wie wichtig ist denn das Essen gewesen?
Für mich nicht so wichtig. Eben ja, von dieser Tomate habe ich erzählt. Ich habe den Garten nicht geliebt. Das hat auch wirklich so ganz alte Heuberistöcke gehabt und so. Ich kann mich an zwei Situationen erinnern, mit meinen Grossmüttern. Die eine hat eine Kuh geschlachtet. Ich weiss nicht genau, wie das ist gegangen. Ich habe nur noch so Fetzen im Kopf, wie halt einfach das Blut auf dem Platz so abläuft, oder? Und die Kuh so aufgehängt ist. Aber ich habe mir dort nie überlegt, dass jetzt das irgendwie gemein ist oder dass das nicht stimmt oder dass es Tierleid könnte geben. Es hat immer Fleisch gegeben, immer überall.
Also Wehrschaft, oder?
Ja, sehr. Und die andere Grossmutter, das war so ein ganz kleines Frauchen, die mit krummem Rücken, so wie man sich die Bäuerinnen halt vorstellt von früher, die hat auch 7 Kinder auf die Welt gebracht, viel gearbeitet und die hat mit mir dann mal Blutwurst produziert. Das hat mich richtig gruselig gedacht. Und das habe ich lange nicht mehr gegessen. Das ist sie erst wieder, seit ich an der Metzger dabei war, für einen Tag oder für die Sonntagszeit, ich weiß nicht mehr. Ich weiss, in einem Ochsen war es auf jeden Fall. Und er hat dann gesagt, ich komm, jetzt probierst du das wieder. Und da drinnen, das hat nicht fein geschmeckt, oder? Wo er am Wurst war und weiss ich was. Der Fotograf war auch noch fähig gewesen, es hat auch nicht mega geholfen. Und dann habe ich dort probiert und er hat noch Rahm in die Wurst reingetan. Und ich dachte, nein, jetzt habe ich das nie gegessen seit meiner Kindheit. Es war wirklich fein gewesen. Und eben alles verwerten ist wichtig, oder? Das hat man früher mehr gemacht. Und eben das Fleisch, eher nur am Sonntag. Bei uns war es jetzt anders, weil wir halt echt die Säule hatten. Hat es immer Säule gegeben. Und als ich bei uns zog, habe ich gemerkt, oh hoppla, das kostet ja vielleicht etwas. Dann hat's nur
Fleisch.
Ja, dann hat es nur Pasta gegeben, so das erste halbe Jahr.
Auch ein bisschen Servela.
nein, ändert fast kein Fleisch. Dann, ja.
Was ist eigentlich für euch ein gutes Restaurant?
Ich war jetzt heute Morgen in einem, wo mir sehr gefällt, das Dübuch, wo hier in der Bieler Altstadt ist. Genau. Mir gefällt es, wenn es irgendwie gemütlich ist. Das ist es dort mit dem dunklen Holz. Aber dann gleich nicht so zu holzig, dass es so ein bisschen den Landgasthof-Groove bekommt. Sehr kleine Linien, gerade eher minimalistisch gehalten. Mhm. Mir gefällt es, wenn alles überlegt ist, vom kleinen Löffel wie bei Tanja Granditz, wo das kleine Kaffeelöffel ist so goldig, wunderschön. Und das Geschirr natürlich, ich bin eine von denen, die dann noch das Teller lüpfen und schauen, von wo das Geschirr herkommt. Mhm. Und das sind ja auch Leute, die dahinter stecken meistens.
Ja.
Auf dem Teller habe ich es gerne, weil es schön angerichtet ist. Meistens ist, wenn ich gehe essen, ist es teuer. Und ich habe einfach gerne kleine, verschiedene Sachen. Also so kleine Gerichte, wo man einfach so einen ganzen Abend verbringen kann. Und es ist dann ein Esserlebnis. Mhm. Und für mich fast besser als ein Theater.
Essen, also fein essen, fast unterhaltsamer und besser als ein Theaterstück.
Ja. Also wirklich am liebsten um 6 Uhr ins Restaurant rein und um 11 Uhr wieder raus. Grossartig Abend, finde ich.
Wirklich
super.
So lange sitzen? Oh nein, wieder nach 2 Stunden ungeduldig. Ja.
Das geht eben vielen Leuten so. Die Leute mögen nicht mehr so lange hocken. Das ist vielleicht ein Trend, den ihr vorhin angesprochen habt, den ich beobachte, dass die Menüs kürzer werden.
Ja.
Dass 3 Stunden Tops mehr wollen die Leute nicht mehr hocken, eben vielleicht auch nicht mehr so viel essen. Viele Leute trinken weniger Alkohol, ist natürlich ein weiterer Trend.
Ja.
Gehen dann lieber am nächsten Morgen ins Training, weiss nicht. Auch die jüngere Generation, die vielleicht noch nicht das Geld hat für ein Feindining, die sind ja viel mehr trainieren und trinken wirklich fast kein Alkohol mehr.
Ja. Habt ihr das Gefühl, dass die Qualität von der Bedienung oder vom Personal ist schlechter geworden oder besser?
Ich habe das Gefühl, sie müssen halt einfach die Leute nehmen, die noch Lust haben drauf. Ja. Also sehr oft nicht ausgebildete Kellnerinnen und Kellner. Sehr oft stimmt die Sprache vielleicht nicht ganz. Oder ja, ist es einfach Hochdeutsch oder Knappdeutsch, je nachdem. Aber ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die man gar nicht gross kann bremsen kann. Das Ding ist ja auch, dass man einfach, jetzt sind wir wieder beim Lohn, ich wollte gar nicht so viel über Geld reden eigentlich, aber es ist auch einfach schlecht bezahlt, oder?
Ja.
Und dann man, also bis zum Mitspüler, oder? Dass man Leute in der Küche findet, ja immer wieder gesehen in Inserat, wo sie jemanden suchen, hier ist ein Posten nicht besetzt und alle ein bisschen überarbeitet, weil der Posten nicht besetzt ist. Und noch die langen Stunden helfen natürlich auch nicht, am Wochenende arbeiten auch nicht. Also ich habe das Gefühl, die Restis müssen da ein bisschen nehmen, wer sie gut bekommen.
Dabei ist es eigentlich ein stolzer und ein alter, schöner Beruf.
Ja.
Oder? Es hat letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren habe ich mal ein Interview gehört mit einem Wirt in Zürich, ich glaube der Bettlach, der hat, ich glaube, es war er, der gesagt, ich tue jetzt quasi mein Personal am Umsatz beteiligen. Und das hat zur Folge gehabt, dass die plötzlich extrem viel haben verdient.
Mhm.
Also ein Kellner vielleicht 10.000, 12.000 Franken, was ein guter Lohn ist. Oder?
Ja,
und er hat dann gemerkt, dass die total motiviert sind und dass einfach alles wie besser klappt. Ist das vielleicht das Rezept?
Also der Michel Beklar ist ja ein sehr umstrittener Beizer,
ja.
Bis sein Ruf eilt ihm voraus. Er ist auch einer von den 5, die ich interviewt in meiner Masterarbeit. Ich finde ihn spannend. Er hat spannende Ideen. Er nervt sich auch ein bisschen, dass das nicht mehr Restaurants nachmachen, sein Modell. Er hat auch, hat mir erzählt, von einer Mutter aus Italien, die ihm geschrieben hat, die ihren Sohn nicht wollte studieren, sondern zu ihm schicken, dass er viel Geld verdient. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man die Leute Umsatz beteiligt, ist ja, ist es nicht mehr, wir arbeiten nicht mehr für einen Chef, sondern es ist wie die eigene Firma. Und das hilft sicher. Also auch zu Bern, die KG Gastro, die so Dynor und Eiger und so hat, die machen das so mit den Betriebsleiterinnen, die sind umsatzbeteiligt und die Restaurants, die sind gut geführt. Die können dann natürlich auch ein bisschen kuratieren, wer, dass sie ins Team holen und die Teams funktionieren gut. Ich habe das Gefühl, das wäre sicher eine super Lösung. Und eben auch mit dem Trinkgeld, oder? Dass man halt. Ich weiss nicht, ob ich würde viel Trinkgeld bekommen würde. Ich bin nicht sicher, ob ich meinen Lohn könnte verstecken könnte. Oder ob jemand rübelhaft ist. Ich bin nicht sicher, wie ich würde reagieren. Klar, das lernt man natürlich in einer Kellnerlehre, wie man mit ruppigen Gästen umgeht. Aber ich finde auch das Trinkgeld, dort kann man natürlich den Lohn schon auch noch ein bisschen aufbessern. Das ist klar.
Trinkgeld ist eine interessante Diskussion, weil ich das Gefühl habe, das hat extrem zugenommen. Auch so, fast schon bei Takeaway oder so, wenn du an die Kasse gehst, gibt es noch die Möglichkeit, irgendeinen Tipp einzugeben. Also irgendwie, wo ich auch bedenke, ja, also jetzt hast du einfach ein Fläschchen da hinten für mich genommen und schnell das Kaffee, das, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht wie wenn ich werde ein Menü essen und jemand hat sich wirklich um mich gekümmert. Kommt das vielleicht auch ein bisschen von den USA, wo ja Trinkgeld quasi zum Einkommen ein Anteil gehört, weil die oft sehr wenig verdienen?
Ja, also in den USA, das finde ich natürlich, also unterste Schublade, was sie machen, einfach die Verantwortung komplett abgeben. Ja. Ich habe gehört von außerhalb von New York, wo man 1,25er Stunde verdient und Gäste sind halt, dort gibst du dann wirklich 20%, 25%.
Konsequent, ja.
Muss man. Mein Eindruck ist eher, dass sich die Leute nicht so dafür haben. Weißt, ich finde auch, bei Takeaways, ja, muss jetzt nicht noch, die Trinkgeldfrage muss nicht kommen. Aber ich finde, an Festivals, wenn Leute in der Bar arbeiten, ab dann muss die Frage echt kommen. Die haben sich nicht dafür. Dann habe ich mal zu ihnen gesagt, hey, fragt doch nach Trinkgeld. Bin ich ein paar Stunden später her, haben sie gesagt, hey, merci, hast du das gesagt? Wir haben so viel Trinkgeld bekommen.
Ah.
Und niemand hat blöd reagiert. Also, gebe ich Trinkgeld. Und manchmal haben sie sich wie gar nicht so dafür. Und ich finde, wenn es ein toller Service ist, also ich und mein Partner einfach das Gerät, wir geben 10%. Vielleicht sind wir auch in der Lage, weil Double Income, no Kids, oder? Und dann beide am Arbeiten, dann hat man wie vielleicht das Geld für das. Aber ich finde, ich sehe, was du machst. Wir haben einen tollen Abend gehabt. Merci vielmals. Und das Merci ist halt dann in Geld.
Jetzt ist ja so, man hat so ein bisschen das Klischee vom, sagen Sie mal, vom Restaurant-Tester oder von der Testerin, die kommt anonym, man kennt sie nicht, weil das sollte ja so sein, nicht, dass man sich irgendwie darauf vorbereiten kann. Und euch kennt man ja inzwischen in Bern sehr gut. Könnt ihr das überhaupt noch machen, in Restaurant gehen und eben quasi als Journalistin Test essen und niemand kennt mich?
Ich habe 13 Jahre in Bern geschrieben. Ich habe das Markenzeichen mit dem schwarzen Hut und so.
Genau. Oder jetzt aber abgezogen für die Sendung.
Ja, genau. Es wäre nicht so gäbig mit dem Kopfhörer. Wenn ich den daheim lasse und eine Lesebrille anlege und die Haare zusammenbinge, dann wäre ich wahrscheinlich anonym. Aber ich kenne lange nicht alle Restis, respektive die Wirte mehr auch nicht. Es hat 600 Gastrobetriebe auf Boden Bern. Und wenn ich etwas gehe testen, ist es neu. Es kann natürlich sein, dass sie die Leute schon kennen von Interviews und so, aber dann ist ja eh klar. Also, ich reserviere dann aber mit dem Namen von meinem Partner. Das ist ein guter Trick, dass sie es erst dann wissen. Und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen wie gemein, weil es fühlt sich ein bisschen an wie Flunker, oder? Wenn sie mich ja dann eh kennen an der Türschwelle, dann hätte ich das ja nicht wirklich müssen machen.
Ja. Ich habe mal gelesen, die Jungen sehr selten Restaurants verreissen. Dass die das eigentlich wirklich sehr, sehr selten machen. Warum denn? Seid ihr nicht so kritisch oder findet ihr irgendwie, jeder hat eine zweite Chance verdient?
Beides, würde ich sagen. Aber auch, ich kuratiere am Anfang gut. Also ich sehe den Punkt nicht, warum sie über ein Restaurant schreiben soll, das blöd gesagt nur in die Protega geht, einkaufen und nachher ein Säckchen aufschnitt und das ein bisschen zusammenrührt. Die gibt es ja einfach, die gibt es, die Lokal. Ich finde, ich wähle dann so aus, dass es wahrscheinlich nicht muss verreissen und wenn etwas nicht gestimmt hat, dann schreibe ich das auch. Und das muss unbedingt drinnen liegen. Ich meine, ich will wieder runter wie nachbilden. Oder? Aber eben, dass es schon mal gut ausgewählt ist, ist es wirklich sehr selten, dass ich das Restaurant verreissen muss.
Und wie reagiert das Restaurant, wenn ihr mit Kritikpunkten kommt? Im Artikel, im Text?
Ja, nicht gut, natürlich. Aber ich meine, es kann ja immer auch etwas schief gehen. Oder? Und manchmal sind sie auch froh, dass das endlich mal jemand sagt. Aber ich habe auch schon so Storytelling-Massnahmen oder einfach, ich wollte eine Geschichte erzählen und nachher ist echt, das hat glaube ich wirklich, ich glaube, der Koch ist immer noch ein bisschen verrückt. Ich habe einfach einen Löffel, er war so der rote Faden durch meinen Text. Mir haben einfach die Löffel gefällt. Und dann am Schluss habe ich halt irgendwie geschrieben, jetzt ist der Löffel da für das Dessert und zum Glück. Und nachher bin ich wirklich in ein anderes Lokal reingelaufen und dann kam und gesagt, hier ist ein Löffel, nimm ihn schon mal zu dir. Oder man kann es dann auch mit Humor nehmen. Und es ist auch glaubwürdiger, wenn eigentlich, wenn etwas Negatives drin ist. Es kann ja fast nicht sein, dass alles positiv ist.
Was hat zugenommen, sind so die Google-Bewertungen oder TripAdvisor und so, die ich auch schon gemacht habe, wenn ich es super gefunden habe oder wenn ich es wirklich unterirdisch gefunden habe. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, schon glaube ich, so noch fies, was dort passieren kann. Also, dass wirklich man auch quasi eine Kampagne macht gegen einen Konkurrenten und ganz viele Leute animiert, dort eine schlechte Kritik und so zu schreiben. Sind da vielleicht wird einfach auch wahnsinnig ausgesetzt inzwischen. Man ist wirklich mehr in der Öffentlichkeit. Oder vor 30 Jahren, wenn du eine schlechte Erfahrung hast gemacht in einem Restaurant, ja, dann ist es vielleicht mal irgendwo in der Zeitung gestanden, aber das ist dann nicht so. Das hat sich dann vielleicht verbreitet, weil es mir den Kollegen erzählt hat. Aber es ist dann nicht für immer im Internet sichtbar gewesen, dass an diesem Tag wirklich der Salat schlapp war oder wie Korken hatte und so weiter.
Mhm. Ja, ich weiss, was ihr meint. Ich habe das eben auch in der Masterarbeit untersucht, die Macht von Gästen.
Mhm.
Und bei den Interviews, die ich geführt habe, also wirklich fünf grosse Schweizer Gastronomen, die mehrere, also wirklich x Dutzende von Restis haben, Stichwort Bindella und so, die Grösse. Und die haben mir gesagt, das ist einfach eine Tagesordnung. Wir werden erpresst. Und man muss auf das reagieren, weil die Gäste haben eine unglaubliche Macht momentan. Ich weiss nicht, wie man das kann. Wenn die Gäste ehrlich sind, ist es ja eins. Oder?
Ja.
Aber ich finde, wenn man dann wirklich irgendwie, weiss nicht, einen Zehnertisch hat und dann kommen einfach 10 Einsterner ohne Text, das ist echt, ist es fake. Ich finde, man muss, wenn wirklich alles ist schief gegangen, muss man am Tisch unbedingt etwas sagen. Alles andere finde ich, dann darf man dann auch den Einstern geben und dort noch den Text. Aber schon unbedingt auch noch Text reinschreiben. Aber nicht einfach so, ja, es ist ein bisschen wie ein Schuss in den Rücken, oder? Also es ist wirklich sehr fake. Und ich habe das Gefühl, dass die Schweizerinnen und Schweizer sehr grosse Probleme haben mit dem Tisch kritisieren. Ich habe das so, mir ist das nie noch wohl. Wenn ich
das wäre meine Frage. Könnt ihr das sagen, wenn sie sagen, ist es recht gewesen? Und dann sagst du, nein, das ist jetzt nicht gut gewesen.
Ja, und eben auch die Frage, ist es recht gewesen? Ist ja, dort fängt es ja also schon an. Oder sie wissen dann wahrscheinlich, es ist auch knapp okay gewesen. Viele fragen das ja gar nicht mehr. Oder einfach, also, meistens eben gefallen mir die Sachen, wenn es mir nicht gefällt, muss man es einfach früh sagen. Und halt einfach immer mit Ich-Botschaften. Und das muss absolut drinnen liegen, finde ich.
Ja, ja. Ihr habt ein Buch geschrieben, das kommt jetzt raus, das Bernkochbuch. Ja, was liest man denn dort? Rezept für Berner Platten.
Ja, unter anderem. Natürlich alles neu interpretiert. Es gibt ja das Bernkochbuch, es haben auch viele Leute daheim. Ich habe eins von 1967, signiert von meiner Future-Dabei-Schwiegermutter. Dort hat es so panierte Kuhäuter und zettige Stoff drin, wo wir sicher nicht mehr so kochen würden. Also das Berner Kochbuch ist wirklich eine neue Interpretation von diesen Berner Gerichten, die es gibt. Da fangen wir an bei sauren Mocken natürlich. Eben, ihr habt es gesagt, mit Berner Platten, Emmentaler. Natürlich, Speckzopf, ja, Bio-Zöpfen, sogar veganes Rezept haben wir auch noch aus einem Bäcker rausgebracht. Wir haben viele Bäcker am Tisch gehabt. Ich habe die gefragt, das Berner Brot, alle anfangen lachen. Und ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Das ist einfach so eine mehr. Und sie haben dann wirklich 5 Rezepte beigesteuert, die super in die Jahreszeit reinpassen. Also reden wir von einem Apfelbrötchen, das man tiptop aufschneiden kann, zu einem Käseblättchen oder einem Randenbrot, das richtig schön ist in der Farbe vom Reinhard Beck. Und sonst haben wir echt 5 Kochiteams zusammengesucht, wirklich querbeet. Schon eins kommt aus der Region Bio, also Schernelz. Und Kwasami ist sicher allen hier umrang ein Begriff.
Genau.
Da haben sie zum Beispiel, also wir haben auch die Region Latrine spielen. Sie haben zum Teil ein bisschen Freiheiten gehabt mit dem Rezept, aber einfach wie auch ein bisschen eine Vorstellung gehabt, was wir drin wollen. Eben der Sauermocken, Berner Platte und so weiter. Und jetzt Schernelz, das verrate jetzt nicht alles, aber zum Beispiel hat es Coupe Vigneron der Marc gemacht. Und ich finde, das ist super einfach zum Nachmachen. Es sieht mega schön aus. Und dann haben wir aber nicht nur Rezepte, sondern auch noch einfach Anekdoten. Also wir sind voll eingetaucht in Bern im Sinne von ins Handwerk. Wir haben eine Seite über Käser, Brauer, Winzer und das einfach die wichtigsten Player haben wir probiert, möglichst viele Leute reinzubringen. Und dann aber auch Orte, also Grand Hotel mit tollen Restaurants, mit grossen Küchenchefs.
Ja, wie lange habt ihr an diesem Buch gehabt?
Lang.
Es klingt nach viel Arbeit.
Es war sehr viel Arbeit gewesen. Ich habe es mit der Camilla Landbö geschrieben. Und wir haben uns nicht kennt vorher. Ich habe einmal vor einem IBA-Match von ihr ein Tonfeil bekommen. Und sie fragt mich, machen wir ein Kochbuch? Ich dachte, was? What is happening? Und dann habe ich zuerst gedacht, nein, sicher nicht. Ich muss jetzt meine Masterarbeit schreiben. Und dann auf einmal hat es mich angeworben. Und ich habe gedacht, nein, es kann nicht ein Berner Kochbuch geben. Und ich schreibe das nicht. Und jetzt haben wir das zusammen geschrieben. Wir haben im Januar etwa angefangen, also schon ein bisschen diskutiert, wer wir drinnen haben und so. Es war recht das Organisieren, weil der Fotograf preisgekrönt hat natürlich nicht so viel Zeit gehabt.
Ja.
Wir haben dann wirklich so ein Tournee gemacht, einmal quer durch den Kanton, auf sie einfach Bilder machen und die Sachen nachkochen und die Infos holen.
Und es kommt am 10. raus, also eigentlich jetzt gerade, in ein
genau.
paar Tagen.
Ja.
Mhm. Oder seid ihr auch zu Biel mit dem, oder? Das hätten wir noch gesagt, bevor wir angefangen mit der Aufnahme. Ihr seid im Buchladen hier beim Bücher Lütti.
Genau, ja. Am 22. November machen wir eine Signierstunde. Und zwar vom Mittag bis um 2. Und hoffen natürlich, dass da Leute kommen, dass wir ein bisschen Bücher signieren und Geschichten erzählen. Wir machen dann auch noch eine Lesung, aber die steht noch nicht ganz, gerade am gleichen Tag.
Dir hat vorhin ist das Stichwort IB gefallen. Da reden wir gleich drüber. Das ist nämlich auch eigentlich noch recht ein wichtiger Teil in eurer Karriere. Aber zuerst das zweite Lied. Entourloupe Florilège. Warum das Lied?
Ich habe, das ist ein altes Lied schon, also nicht ein Oldtimer, aber ich habe das erst jetzt in diesem Sommer lernen können. Mein Partner hat mir das vorgespielt. Das ist ein Lied, wenn ich das höre, ich kann viel spazieren an Aare. Ich kann nicht normal laufen. Ich muss tanzen an Hühnerhaut. Ich finde es wahnsinnig, ein packendes Lied. Es ist so sommerlich und so viele Stile drin. Ja, der gehört es dann. Es ist wirklich, also irgendwie berührt mich das Lied einfach.
Yo! Strong like a lion when me step on the scene. Cause enough of them a pray if you see me shit sing. So them a side by my side, me can't lose me off you win. Me stay cool as the breeze and I flow like the stream. Anytime them see me rise, them try to give me a fine. So I'm a young up on the gate, cause no one give me no stress. But no matter what they try, them couldn't stop me from stress. So the fire when me burn, I make them end up like chop them ways. Rest of the shop fire in a no wicked man's place. Watch me burn them from the treble on the bass. Now on your name. Can't stop us, can't stop us, can't stop us now. Can't break us, can't break us, can't break us now. Can't hold us, can't hold us, can't hold us now. Such a place, our feet up on a solid ground. Can't stop us, can't stop us, can't stop us now. Can't break us, can't break us, can't break us now. Can't hold us, can't hold us, can't hold us now. Such a place, our feet up on a solid ground.
MC's a sick, but I'm a sicker.
People want more, people.
Fire lyrics, me spit it, back to being it to win it. Me are the roughest and me are the toughest and ain't no one can claim it. Coming after every minute, the same just got a minute. It's a lava pool, me bring no fireman, come can't extinguish. 100 degrees, it's like a torch, we burn the whole city down. Like a phoenix, me rise about that destruction. Burn all corruption, burn them confusion. Burn the illusion and the vaccination. Cause Babylon, them have a plan to kill the population. With unification, we're like the conquering lion. Stand up for your right, every man and woman. The future is the seeker of our generation.
The way me energy up and like an operator. Operating for the kings of kings, supreme creator. Creating this shit through the music, only getting greater. Greatness to be attained, never mind the haters. You see the hating get me stronger. No one can stop the power from within. So I could never make a suffer. Suffering, no trust, no hunger. You know life provides everything. Put the wisdom in every feel, even the birds have the wind. Get up your lazy body, stop procrastinating. Chip on, chip on, fold the bucket. Every month we do a thing with respect and manners, love and understanding. Hold up for a meditation, no compromise.
No make sense, you count comrades spiritually. Endless amount, God bless me lyrically. East, west, north, south, mountains and valley. Control our routes, most I am a daddy. Fire gear out, will you bless me vocally. Spread love all about to the world globally. No carry doubts, confidence and I'm a jolly. I'm the best, I'm the greatest, I am him. First thing I could do was to concentrate. Red, yellow, green, blue, get my colors them straight. 5, 4, 3, 2, number 1, me penetrate. Element, P, Q, words. a sound sight. I mean, you where you learn to differentiate. Patience carry through so hard to our fate. Respect you what hard not to violate. Only take a few and share the rest from my plate.
I know the MC the sick, but I'm a sicker.
Willkommen zurück im Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3 und aschur.ch und das Podcast heute mit der Kulinarik-Journalistin, mit der Claudia Salzmann. Claudia Salzmann, ihr seid nicht nur, also ja, für euch Schlusszeichen nicht nur, weil das ist eigentlich schon viel, Kulinarik-Journalistin, ihr seid auch Kommentatorin beim IB-Fanradio Gelb-Schwarz. Seid ihr schon immer IB-Fan gewesen?
Nein, ich bin zu IB gekommen, wie viele Frauen kommen wahrscheinlich. Also ich habe Uni-Hockey gespielt früher, ich habe wirklich null Berührungspunkte mit Fußball. Das erste, was ich im Emmental durfte machen, ist gehen Hockey schauen. Da sind wir immer in gegnerischen Fanecken, dort hat es gegen neue Giele gehabt. Und dann bin ich zum Fußball gekommen durch meinen jetzigen Partner, also der Sandro. Der ist, dem sein Vater hat auch den Turn geführt, das Restaurant im Wanktorsch selber im Alten noch. Und dann sind wir ein Match gegangen, wir sind jetzt 18 Jahre zusammen. Am Anfang sind wir ein Match gegangen, dann habe ich ihm gesagt, aber gell, das eigentlich machen wir dann nicht jedes Wochenende. Da sieht mich noch heute auf. Das ist ja klar, oder? Und dann auf jeden Fall hat es gleich mal eine Saisonabend gegeben. Und dann habe ich einen Brian, der das Radio Gelb-Schwarz, dann mit dem Simon...
Brian Ruchti.
Genau, wo mit dem Simon Klopfenstein das hat gegründet. Die habe ich auch geinterviewt mal und also, das waren so Schnurren, ich konnte keine einzige Frage stellen. Das Interview ist, also ja, ist einfach ein Wortdiarrhö auf mich runter ist es gewesen. 3 Stunden lang. Und dann dachte ich, das sind coole Typen. Es ist ja manchmal so, die Bands haben sie ein bisschen peppig. Die sind überhaupt nicht peppig. Sie haben ihm Brian einmal signalisiert, dass ich das cool würde finden und dass ich eigentlich auch mich ein bisschen neu ausrichte. Und ich habe extrem viel gelernt auch jetzt bei diesem Radio. Es ist natürlich überhaupt nicht ein Fulltime-Job. Oder? Ich bin vielleicht zweimal pro halbe Saison. Ich gehe nur auswärts, weil ich klopfe an meiner eigenen Stimme. Es ist noch eindrücklich, wenn man im Wankdorf seine eigene Stimme so ein bisschen verzögert hört und dort hocken 32'000 Leute. Ich habe sofort Schiss. Das ja. ist wirklich nichts für mich. Ich bin auch schon vor, bevor das der Match anfängt, nach den Spieleransagen, bin ich fix und fertig. Und darum gehe ich nur auswärts. Vom Aufwand her spielt es eigentlich keine Rolle. Im Wankdorf muss man auch 3-4 Stunden vorher dort sein. Dann kann ich im Fall auch ins Dessin runterfahren.
Aber was habt ihr denn, also welches war das erste Spiel, das ihr kommentiert?
Ja, so wie ein Schnupperspiel bekommen in Luzern. IBE hat verloren, wie sie dann immer haben verloren, weil ich in Luzern hat kommentiert. Man wird dann so ein bisschen abergläubig. Und da war ich mit dem Lucky gewesen und man tut einen anderen Antipp oder man tut immer die Spielzüge fertig kommentieren und auf den Flügeln bin ich jetzt genug schnell. Vor dem Goal bin ich viel zu langsam mit Kommentieren. Aber ich glaube, es hat mir auch schön für meine Auftrittskompetenz und so hat es mir etwas gebracht. Es ist echt cool, dann gehen wir mit dem Göffeli und dann meistens das Bibli-Bike fahren in das Stadion, bauen das Zeug auf und hoffen, dass es funktioniert. Manchmal gibt es noch ein bisschen Pannen und so. Wir sind immer auf Sendung gegangen. Und es ist mega spannend.
Aber jetzt, wenn man sich gar nie mit Fußball befasst, das war ja euer Fall, bis zu eurem jetzigen Partner, der euch eben ins Wankdorf geschleppt hat, dann muss man ja eigentlich, für das man gut kommentieren kann, muss man ja das Spiel kennen. Man muss wie schon ein bisschen wissen, wie die Spielzeuge könnten sein und was quasi Taktik ist und so weiter und so fort. Wie habt ihr euch denn das einverleibt? Habt ihr wirklich so quasi Nachhilfestunde im Fußball genommen?
Also ja, bis ich beim Radio Gelb-Schwarz angefangen habe, habe ich viel Matchen gesehen. Wir sind auch viel auswärts gegangen. Also etwa, sag mal, 8 Jahre lang habe ich IB zugeschaut, wie sie spielen. Und das ändert ja mit jedem Trainer, mit jedem neuen Stürmer, mit jedem neuen Flügel und so. Ich habe dann aber auch, weil ich dann schon mir nicht die Blöße gegeben wollte, habe ich so Fußball-Taktikbücher gelesen. Und die Männer mit denen, also noch Jasmin ist auch noch dabei, die andere Frau.
Eben 2 Frauen.
Genau. Mhm. Die Männer, das sind wirklich komplette Nerds. Oder mit denen, die mich gar nicht vergleichen. Die können noch den Lebenslauf von einem, der 1968 in der Nationalmannschaft hat gespielt, können die aufsagen, wissen noch genau, welches Assist, wie und so. Und das werde ich nie können. Das ist mir klar. Aber was ich habe, ist wirklich halt mir gut darauf vorbereitet. Ich habe wirklich so streberhaften Spielplan vor mir und schreibe auf, welche gelbe Karte ich bekomme, wie das Spielsystem ist meistens eh schon klar. Und lese einfach alles, lese und höre alles, was man die Wochen vorher hören kann zu diesem Match. Lese auch die Zeitungen aus Luzern oder jetzt vielleicht Luganese nicht unbedingt. Und bereite mich so darauf vor und ich erzähle dann auch so andere Anekdoten. Es ist ja eigentlich, basically, gehen zwei Freunde zusammen shooten schauen. Und wir erzählen
und sagen es den anderen, oder? Genau. Was passiert.
Ja. Mhm. Also dort hat auch Food hat Platz. Also jetzt, wo wir da beim FC Aarau sind aus dem Köppel geflogen, sind sie halt nachher auch die Fackelspiessen geholt, wo die ganze Welt darüber die Feinde sind. Und dann redet man halt auch über solche Sachen.
Also dort verbinden sich eigentlich wieder eure zwei Leidenschaften, ja. Oder? Seid ihr denn gut aufgenommen worden? Man hat aber, das ist vielleicht auch das Klischee inzwischen, dass es immer noch sehr ein männliches Ambiente ist. Eben, ihr seid zwei Frauen mit so und so vielen Kommentatoren Männern. Seid ihr da aufgenommen worden oder habt ihr euch auch ein bisschen beweisen zuerst?
Ich glaube, also beides natürlich. Man will auch sich selber beweisen. Ich finde es mega wichtig, dass Frauen kommentieren. Ich finde es auch super, dass Jasmin eben sich getraut, um im Wankdorf herzuhocken. Und dann sieht man sie im Screen und denkt, yes, cool. Die IB-Kurve, also Ostkurve und so, die haben ja auch noch einen Blog, der 1898, die sind sehr wohlwollend mit uns. Ja. Und wir bekommen auch Mails ins Studio, wo dann die Fans uns sagen, hey, könnt ihr wieder ein bisschen mehr über ein Match schnurren? Oder? Mhm. Und weil ich das weiss, dass ich den Hang habe, dass ich ein bisschen nebenum kommentiere und neben durchschnurre, probiere ich wirklich auf dem Ball zu bleiben und möglichst wenig sonst Sachen zu erzählen. Aber manchmal passiert auf dem Platz ja nicht so viel. Und dann erzählen wir eben auch die Mails. Es ist wirklich sehr schön, weil es halt wie so eine die Hörerschaft ist wie eigentlich mit uns dort. Oder wir sagen dann zum Teil, haben wir Mails von irgendwo, die schreiben aus den Ferien vom Strand, sind sie Mitternacht aufgestanden, für den IB-Match zu schauen und uns zu hören. Und also das macht mich schon sehr glücklich.
Jetzt als IB-Fan ist man ja in den letzten 20 Jahren mal so ein bisschen sehr weit oben und sehr weit unten. Oder? Man hat so ein bisschen alles erlebt. Wie geht es momentan als Kommentatorin?
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt seit dem Sommer eben auch nicht mehr kommentieren, weil IB ist gerade ein Stückchen von mir weggerückt, weil mich eben auch selbstständig gemacht und einfach mega dort voll mein Herzblut drin haben und mich auch probieren, auf das zu konzentrieren. Mir scheisst es an, dass wir aus dem Köpsi rausgeflogen sind. Jetzt der Match am Sonntag haben wir nicht recht können schauen. Und es hat zum Glück Punkte gegeben, sonst hat auch der irgendein Stuhl gewackelt, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich meine, ich verfolge immer, was sie machen. Oder auch jetzt sind sie unterwegs an Europa League-Matchen und mir interessiert auch das nebendurch, oder nicht nur das, was auf dem Platz läuft. Ich finde, IB ist mega wichtig für Bern, sowieso. Ich meine, so wie hier der EHC Biel und so, ist ja Hockey und Fußball wichtiger statt. Ich finde es einfach auch mega schön, was Kurvenalben macht. Jetzt nicht der Seich, den sie haben geboten, einmal mit den
Vandalen.
Ja, genau, mit den Vandalen. Das war natürlich gar nichts. Und auch mit den Pyros, die es nach Verbrennungen gab. Das ist scheisse, wenn so etwas passiert. Vor allem auch, wenn Unbeteiligte dabei sind. Aber ich habe grossen Respekt vor diesem Phantom. Oder dass man den wirklich jeden Sonntag hat. Ich meine, ich reise zweimal pro halbe Saison irgendwo her und habe das Gefühl, ich bin mega der Fan. Mhm. Und die einfach die ganze Woche am Choreos basteln, fahren sowieso jedes Heimspiel, wenn sie nicht irgendwie krank sind. Ferien werden neben den IB-Matchen durchgeplant. Ich glaube, das ist auch das, was mir nach ist. Oder dass jemand so eine Leidenschaft kann haben für ein Fußballteam, wo jederzeit, jedes halbe Jahr wechselt es immer ein bisschen, oder?
Ist der Fußball für euch vor allem IB oder schaut ihr auch daheim irgendwie Champions League oder was es sonst noch gibt?
Nein, wirklich nur IB. Ich bekomme auch viele Anfragen für andere Sachen zu kommentieren. Also Futsal, wenn man jetzt das in Richtung Fußball schieben will, oder auch Frauen. Jetzt an der Frauen-EM, das habe ich alles abgelehnt, weil ich kenne die Teams nicht. Ich kenne das Frauen-IB-Team nicht gut oder gar nicht eigentlich. Auf Frauenfußball schaue ich auch selten. Ich bin zwar ein Match geschaut, das war grossartig, richtig gefakt. Aber auch sonst, ich schaue weder englische Liga noch Bundesliga, vielleicht Zusammenfassung oder so. Aber eigentlich ist wirklich IB mein Ding.
Habt ihr den Kommentator oder eine Kommentatorin, die euch nervt?
Alle. Alle regen mich eigentlich auf. Also vor allem bei IB-Matchen, ich kann es wirklich fast nicht hören. Ich habe immer das Gefühl, das ist ein Fan vom anderen Team und alle wollen IB böse. Da bin ich wirklich richtig abergläubig. Und darum gibt es eben das Fanradio, wo wir nachher so einen Clap machen, dass die Leute, es gibt noch andere, die sich über die aufregen. Oder dann hören sie dann lieber uns Schneideris zu, die dann vielleicht nicht immer korrekt auf dem Ball sind, aber pro IB. Wir sind parteiisch, aber fair.
Das ist, glaube ich, so der Slogan, oder?
Genau.
Das ist das Motto. Parteiisch, aber fair, finde ich ein super, super, super Motto. Jetzt habt ihr so viele Projekte. Also eben, ihr habt das Buch, das jetzt rauskommt. Ihr habt jetzt gerade eure Firma gestartet. Ihr seid neu in euren alten Funktionen, ihr seid neu in eurer Ausbildung. Ihr tut ab und zu, wenn es noch längt, Fußball kommentieren. Wo geht der Reise jetzt an? Was ist das Nächste?
Das, was mich am meisten antreibt, ich glaube, es ist schon jetzt meine Firma auch. Einfach weil, ja, bei meinem Vater, der hat eine Säule Handel gehabt und ich habe immer die Telefon abgenommen. So, die Bauern, die haben angerufen, ja, 7 Säule, ja, 40 Säule, weiss doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich will meine eigene Chefin, ich will Chefin werden. Dann bin ich Chefin geworden bei der Berner Zeitung, bei Online, und habe gemerkt, also Stefan-Chefin, muss mich noch korrigieren, es gibt noch irgendwelche Motz-Mails. Dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht mehr das machen, was mich glücklich macht, nämlich Leute ausfragen und fotografieren, filmen und Texte schreiben. Und jetzt ist es wahrscheinlich einfach genau das. Ich will nicht Chefin sein, sondern ich will meine eigene Chefin sein. Und diesen Traum möchte ich jetzt gerne ein bisschen verfolgen. Und jetzt vorher, wo er da zusammengefasst hat, was ich alles mache, und dachte, das klingt irgendwie noch so gut.
Ja, man das muss sich manchmal ein bisschen vor Augen führen, oder?
Ja, genau. Das, was ich sicher weiter machen will, sind einfach die Food-Magazine, wo ich zum ersten Mal ganz, ganz lange Geschichten darf schreiben, also so 10'000 Zeichen, mehrere Seiten in einem Magazin, lehre ich mega viel. Ich glaube, ich will einfach lernen. Also egal was, besser fotografieren, besser filmen, besser Leute ausfragen, bessere Texte schreiben, keine Typos machen, so, einfach, das ist das, wo dorthin geht, die Reise. Einfach sich immer verbessern.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind schon am Schluss von dieser Sendung, aber es kommt noch ein Lied. Traktorchestar mit dem Birdman Jackie, also das ist der ehemalige Sänger von den Kummerbuben, Lost Boy, Suicide Girl. Warum?
Ich finde, der Jackie hat eine unglaublich sexy Stimme. Wirklich mega. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich da einen pensionierten Sänger mit in die Sendung nehme, quasi ein Lied
nicht
von ihm. Ich finde seine Stimme wirklich wahnsinnig toll. Und in diesem Lied innen hat es auch Storytelling-Element. Also der Drache, der gegen das Ende hat er dann plötzlich Augen. Und das ist echt so, ja, meine Fantasie ist recht gross, ich sehe das halt näher und irgendwie, ja. Das Lied kenne ich schon länger und eben die Band finde ich auch toll, dass sie irgendwie, ich sage jetzt eine Nummer, 15 Leute, die näher auf der Bühne sind. Da kommt vielleicht etwas.
Merci vielmals für das Gespräch, Claudia Salzmann.
Merci auch.
Unter ihrer Haut siehst du Adern und Venen. Und aus dem Nichts macht sie eine Szene. Über ihren Rücken späut ein Drachen, ein Drachen ohne Augen. Eine Schweizer Rachen, er Welt und am Glauben. Als Baby ist er aus dem Kinderwagen geht. 7 Tage bleiben liegen, eine Fee hat ihn weggedreht. Seither lebt er dort und gleich unter den Leuten. Eine Seele in Vergangenheit und ein Körper im einer von den Lost Boys und eine Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich, ist das, was dich zerstört. Einer von den Lost Boys und eine Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich, ist das, was dich zerstört. Auf dieser Brücke haben sie sich geküsst. Auf dieser Brücke laufst du nicht mehr zurück. Fest hat er sie gehabt, weil nie etwas hebt. Die Liebe muss wehtun, im Herz und im Bett. Sie haben sich Mühe gegeben, sie haben es wirklich wollen. Nur einmal war er nicht da, wo er hätte sollen. Das Glück kannst du nicht finden, das Glück findet dich. Aber wenn du es mal brauchen willst, dann rettet es dich nicht. Einer von den Lost Boys und der Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich, ist das, was dich zerstört. Einer von den Lost Boys und der Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich, ist das, was dich zerstört. Außerhalb von Nimmerland gibt's auch keine Wunder im Stall herum. Dort habe ich sie dann gefunden. Eine bleiche Prinzessin im Arm von einem Taucher. Ich sah ihren Drachen, er hat jetzt ein Auge. Einer von den Lost Boys und der Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich, ist das, was dich zerstört. Einer von den Lost Boys und der Suicide Girl. Das, was du liebst, das, was du liebst, ist das, was dich.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.